In einer christlichen Zeitschrift, da gab es in jeder Ausgabe ein Interview mit irgendeiner, ja, irgendwie interessanten christlichen Persönlichkeit. Und dabei wurden manche Fragen immer wiederholt, also in jedem Interview gestellt. Und eine dieser Fragen war: Welche Bibelstelle finden Sie am schwierigsten zu verstehen? Und die meisten der Interviewten, die nannten daraufhin natürlich irgendwelche unklaren Bibelstellen, die wirklich sehr, sehr schwierig zu verstehen sind und über die sich ja die Gelehrten schon seit Jahrhunderten den Kopf zerbrechen. Aber ein Pastor, der antwortete aus meiner Sicht sehr überraschend. Er sagte: Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und er sagte dazu: Ich begreife nicht wirklich, es bleibt mir irgendwo unverständlich, warum Gott eigentlich diese Welt liebt, wie er diese Welt lieben kann. Liebe Geschwister, mir ist diese Antwort sehr hängen geblieben, weil ja sie für mich auch völlig unerwartet war, aber ich ja schon dachte, ja, da ist doch was Wahres dran. Dass Gott diese Welt, dass er uns Menschen, dass er jeden Einzelnen liebt, das ist ja irgendwie für uns so eine Selbstverständlichkeit. Ja klar, das haben wir schon ganz oft gehört. Und wir gehen davon aus, dass das so sein muss und dass das gar nicht anders denkbar wäre, so nach dem Motto: Gott liebt die Menschen eben. Was soll er denn noch sonst tun? Na klar. Aber ich glaube, indem wir Gottes Liebe so zur Binsenweisheit degradieren, zur Selbstverständlichkeit, da geht uns ein Stück weit dieses ehrfürchtige Staunen und dieses tiefe Bewundern der Liebe Gottes verloren. Gott liebt diese Welt, obwohl sie sich von Gott abgewandt hat. Gott liebt die Menschen, die ihn oftmals ignorieren. Gott liebt uns, obwohl wir jeden Tag irgendwie daneben liegen. Warum eigentlich? In unserem Predigttext, den ich uns gleich lesen möchte, aus 2. Mose 4, ab Vers 18 bis Vers 31, da finden wir eine Antwort oder zumindest eine Teilantwort auf diese Frage, den ein oder anderen Hinweis. Ich lese uns also 2. Mose 4, Vers 18 bis 31. Mose ging hin und kam wieder zu Jethro, seinem Schwiegervater, und sprach zu ihm: Lass mich doch gehen, dass ich wieder zu meinen Brüdern komme, die in Ägypten sind, und sehe, ob sie noch leben. Jethro sprach zu ihm: Geh hin mit Frieden. Auch sprach der Herr zu Mose in Midian: Geh hin und zieh wieder nach Ägypten, denn die Leute sind tot, die dir nach dem Leben trachteten. So nahm denn Mose seine Frau und seinen Sohn und setzte sie auf einen Esel und zog wieder nach Ägyptenland und nahm den Stab Gottes in seine Hand. Und der Herr sprach zu Mose: Sieh zu, wenn du wieder nach Ägypten kommst, dass du all die Wunder tust vor dem Pharao, die ich in deine Hand gegeben habe. Ich aber will sein Herz verstocken, dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Und du sollst zu ihm sagen: So spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Und ich gebiete dir, dass du meinen Sohn ziehen lässt, dass er mir diene. Wirst du dich weigern, so will ich deinen erstgeborenen Sohn töten. Und als Mose unterwegs in der Herberge war, kam ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Da nahm Zipporah einen scharfen Stein und beschnitt ihrem Sohn die Vorhaut und berührte damit seine Scham und sprach: Du bist mir ein Blutbräutigam. Da ließ er von ihm ab, sie sagte aber: Blutbräutigam um der Beschneidung willen. Und der Herr sprach zu Aaron: Geh hin, Mose entgegen in die Wüste. Und er ging hin und begegnete ihm am Berge Gottes und küsste ihn. Und Mose tat Aaron kund alle Worte des Herrn, der ihn gesandt hatte, und alle Zeichen, die er ihm befohlen hatte. Und sie gingen hin und versammelten alle Ältesten der Israeliten. Und Aaron sagte alle Worte, die der Herr mit Mose geredet hatte, und Mose tat die Zeichen vor dem Volk. Und das Volk glaubte. Und als sie hörten, dass der Herr sich der Israeliten angenommen und ihr Elend angesehen habe, neigten sie sich und beteten an. Soweit erstmal dieser Text, da sind auch so ein paar Dinge drin, da könnte man auch sagen, das ist vielleicht eine der Bibelstellen, die sehr schwierig zu verstehen sind, ja. Mal gucken, ob wir da ein bisschen Licht noch reinbringen. Ein erster Gedanke, ein erster Punkt, der wichtigste Punkt in diesem Text, so aus meiner Sicht: Israel ist mein Sohn, so sagt Gott. Israel ist mein Sohn, oder wie auch wir Kinder Gottes werden können. Und so springen wir gleich mal zu diesen zwei Kernversen in Vers 22 und 23 in diesem Abschnitt. Da kriegt Mose diesen Auftrag: Du sollst zu ihm, dem Pharao, sagen, Israel ist mein erstgeborener Sohn und ich gebiete dir, dass du meinen Sohn ziehen lässt, dass er mir diene. Diese zwei Verse sind eigentlich nicht nur das Zentrum hier dieses Abschnitts für heute Morgen, sondern im Grunde genommen ist es das Zentrum dieser ganzen Exodus-Geschichte, dieser ganzen Auszugsgeschichte. Sie erklären, warum eigentlich Gott sich sorgte, was mit den Israeliten geschah, warum er sie dann aus der Sklaverei auch befreite. Denn eigentlich war dieses kleine Volk Israel doch ziemlich unbedeutend, nicht von weltgeschichtlicher Bedeutung. Es gab im Grunde nichts, worauf sie stolz sein konnten. Aus so irdischer Perspektive gesehen gab es eigentlich keinen Grund, warum Gott sich gerade, ja, ihrer annehmen sollte. Aber wir lesen hier, Gott hatte Israel als seinen Sohn erwählt. Und hierin, so in Gottes freier Wahl, Israel als seinen Sohn anzunehmen, hierin ist diese besondere Liebe Gottes zu Israel begründet. Weil er Israel als seinen Sohn erwählt hat, darum liebt er sie so leidenschaftlich. Und so können wir eigentlich sagen, dass diese ganze Exodus-Geschichte eigentlich eine Geschichte ist über Gottes väterliche Liebe zu seinem Sohn. Die Befreiung Israels ist diese wahre Geschichte eines liebenden Vaters, der seine Kinder rettet, damit sie ja frei werden und damit sie ihm dienen können. Viel später im Alten Testament heißt es dann bei Hosea, als Israel jung war, Rückblick auf diese Zeit, als Israel jung war, hatte ich ihn lieb und rief ihn, meinen Sohn, aus Ägypten. Und darum geht es eigentlich dann auch in diesem scharfen Konflikt, der sich jetzt später dann noch ja ereignen wird, zwischen Gott und dem Pharao, wo es dann auch diese ganzen 10 Plagen gibt. Kann man sich ja auch fragen, warum diese vielen schlimmen Plagen? Genau deswegen. Es geht hier um diesen Konflikt, um das Volk Israel. Ja, für den Pharao war das Volk, ja, es waren Sklaven. Es waren nützliche Arbeitskräfte, aber sie waren rechtlos. Er hat sich nicht um sie gesorgt. Sie waren ihm nicht von Belang, nicht von Bedeutung. Aber für Gott waren die Israeliten geliebte Söhne. Und so geht Gott also nicht nur gegen den Pharao vor, weil er eben ein Sklavenhalter war, sondern weil er seine geliebten Kinder davon abhielt, ja, dass sie frei wurden und ihm dienen konnten. Also darum geht es so in dieser ganzen Exodus-Geschichte. Gott rettet seine Kinder, die er aus seiner Entscheidung, in seiner freien Wahl angenommen hat, aus der Sklaverei, dass sie ihm dienen können. Das sehen wir hier. Dieser Gedanke, dieser Sohnschaft, dieser Kindschaft Gottes hat seinen Ursprung bereits hier im Alten Testament. Hier offenbart sich Gott schon. Als ein Vater. Als ein Vater, der sich danach sehnt, mit seinen Kindern Gemeinschaft zu haben. Dass sie frei werden. Dass sie ihm dienen können. Es gibt nur ein Problem. im Alten Testament. Und wer das Alte Testament so ein bisschen schon mal gelesen hat, der hat davon auch gelesen, der kennt das. Es gibt ein Problem. Es gibt das Problem, dass Gottes Sohn Israel sich über die Zeit als eine große, ja als eine immer größere Enttäuschung entpuppt. Immer und immer wieder wurde das Volk in seiner Geschichte Gott untreu. Im BMX, ne, wo ich mich ja wöchentlich treffe hier mit den Teens, da haben wir das gerade so durchgenommen. Da war das gerade Thema. So diese Geschichte vom Königreich Israel. Und wir haben das gesehen, dass die Mehrzahl der Könige, die Israel später dann hatte, die Mehrzahl der Könige, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, ja, sie waren schlechte Könige. Sie waren moralisch verdorben. Sie waren dem Götzendienst hingegeben und sie verführten das ganze Volk dazu. Und obwohl Gott seinem Volk ja Prophet um Prophet auch sandte, um sie zu korrigieren, um ihnen zu zeigen, wie sie wieder auf den richtigen Weg kommen könnten, so hörten sie doch nicht darauf. Und so war Gottes Sohn Israel eine große Enttäuschung. Eine große Enttäuschung. Und das ist der Grund, warum Gott dann schließlich seinen eingeborenen Sohn Jesus als unseren Retter auf diese Welt sandte. Im Neuen Testament sehen wir das dann, wie Gott eben ja Jesus schickt und wie dieser Jesus Christus als Gottes vollkommener Sohn beschrieben wird. Als derjenige, der sich Gott mit ungeteilter, mit vollkommener Hingabe hingab, ihm diente. Und wie er dieser Sohn war, der Israel nie wurde. Und dann sehen wir auch, dass die Evangelien interessanterweise Jesu Leben auch so beschreiben, wie so einen neuen Exodus, wie so einen neuen Auszug. Sie machen so eine Verbindung dann klar, ne, zwischen diesem Exodus hier bei Mose und jetzt der Zeit mit Jesus. Und wir sehen es zum Beispiel daran, Jesus, er wurde ja geboren und er sollte dann ja getötet werden. Herodes hatte das auf der Agenda und er flüchtete nach Ägypten. Und schließlich, als er zurückkehren kann, erinnert uns Matthäus in seinem Evangelium an eine alttestamentliche Verheißung. Und er zitiert dann, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. In Matthäus 2, die Worte, die wir gerade schon von Hosea gehört haben. Und er bringt zum Ausdruck, hier, Jesus, er ist eigentlich das wahre Israel. Er ist eigentlich dieser wahre, echte Sohn Gottes. Und Gott selbst bestätigt es bei der Taufe Jesu, wo er spricht, dies ist mein lieber Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. Und das Großartige ist ja, das ist ja nun, dass jeder, der zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommt, wir haben es in dem ersten Lied gehört, was ganz zu Beginn gesungen wurde, dass jeder, der zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommt, genau wie Jesus so zu einem wahren Kind Gottes wird. Das ist ja Jesu Werk, dass er ja uns, die wir versklavt sind, die wir Sklaven der Sünde sind, dass er uns befreit mit seiner mächtigen Hand, dass er uns da rausholt. Und dass er uns führt in diese Freiheit der Gotteskindschaft. Er kam in die Welt, er identifizierte sich mit diesen versklavten Menschen, mit seiner versklavten Familie im Grunde. Er trug den Fluch, er erfüllte das Gesetz und er führt alle, die an ihn glauben, in diese Freiheit der Gotteskindschaft. Paulus sagt es so, denn die er ausersehen hat, Gott, die Gott ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollen dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Römer 8, Vers 29. Damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Viele Brüder, davon spricht er hier, weil jeder, der an Jesus glaubt, auch ein Kind Gottes ist, ein Bruder Jesu wird. Also Jesus als Retter zu kennen, bedeutet dann Gott als Vater zu kennen. Jesus als Retter zu kennen, bedeutet ein erwähltes Kind Gottes zu werden. Jesus als Retter zu kennen, bedeutet Gott als diesen Vater zu kennen. Hierin zeigt sich Gottes Liebe zu uns. Gott hat in seiner freien Wahl bestimmt, durch Jesus kannst du mein Kind werden. Da kannst du mein Kind werden. Unglaublich. Was wir also hier lesen, in Vers 22, in unserem Predigtext, kurz nochmal die Erinnerung. Israel ist mein erstgeborener Sohn, sagt Gott, so voller ja, Liebe und Leidenschaft. Und schon die Konfrontation mit dem mächtigen Pharao, ja, vor Augen, die er nicht scheut, denn Israel ist mein erstgeborener Sohn. Und das ist etwas, was auch du werden kannst. Was auch du sein kannst. Gottes Sohn, seine Tochter, sein Kind. Vertrau dein Leben nur Jesus an, dem wahren Sohn Gottes. Dann sagt Gott das auch zu dir. Du bist mein Sohn. Dir gilt meine tiefe Liebe. Dir gilt meine Fürsorge. Und dann setze ich alles in Bewegung, damit du mir dienen kannst, damit du frei wirst. Ein zweites, Moses Abschied, jetzt gehen wir rein in die Geschichte, oder wozu auch wir als Gottes Kinder gerufen sind. Moses Abschied, oder wozu wir auch als Gottes Kinder gerufen sind. Jetzt gehen wir mal an den Anfang des Textes und gehen so auch dann durch den Text durch, wie er da steht. Wir erinnern uns, vor diesem Text hatte Mose diese Erscheinung am brennenden Dornbusch. Er wurde berufen von Gott, geh nach Ägypten und befrei dein Volk. Aber bevor er das tun kann, bevor er nach Ägypten zurückkehren kann, muss er sich noch um einige andere Angelegenheiten kümmern. Mose ging hin, lesen wir, und kam wieder zu Jitro, seinem Schwiegervater, und sprach zu ihm, lass mich doch gehen, dass ich wieder zu meinen Brüdern komme, die in Ägypten sind, und sehe, ob sie noch leben. Mose konnte also nicht länger bei Jitro und seiner Familie bleiben. Klar, er hatte jetzt eine höhere Berufung. Eine wichtigere Berufung. Er hatte einen Ruf von Gott selbst erhalten. Denn Gott dienen und Gott zu folgen, das ist immer das Wichtigste. Das ist immer Priorität Nummer eins. Und dennoch behandelt Mose den Jitro hier weiterhin mit Respekt und er verabschiedet sich auch anständig. Er ist schließlich nicht nur sein Schwiegervater, den man gut behandeln sollte, sondern er ist gleichzeitig auch noch sein Arbeitgeber und Mose muss natürlich auch die Schafherden zurückbringen, seine Schafherden zurückbringen. Ich glaube, Mose dient an dieser Stelle als ein Beispiel für Gläubige, die Jesus folgen wollen und die gleichzeitig ihre Familien lieben wollen. Unsere Bindung an Jesus, unsere Loyalität zu Gott, die kommt immer als erstes. Sie wiegt immer schwerer. Darum sagt Jesus das einmal so, sehr zugespitzt. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwester und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Lukas 14, Vers 26 ist das. Also er meint, glaube ich, mit diesem herausfordernden Satz, dass Jesus zu folgen das ganze Leben bestimmen sollte. Man kann Jesus nur folgen, wenn man sich ihm ganz absolut unterstellt. Und das kann manchmal eben auch mit den Erwartungen der eigenen Familie kollidieren. Das kann passieren. Auch die Menschen, die wir am meisten lieben, sie dürfen uns nicht daran hindern, nicht davon abhalten, dass wir Gott und seinem Ruf folgen. Aber natürlich meint Jesus auch nicht mit diesen Worten, dass wir unseren Familien gegenüber feindlich gesinnt sein sollten. Im Gegenteil, Christen sollten natürlich ihren Angehörigen auch mit Respekt und mit Liebe begegnen. Und ich glaube, das gilt ganz besonders für diejenigen unter uns, deren Eltern vielleicht oder deren Ehepartner vielleicht keine Christen sind oder die das in anderen verwandtschaftlichen Beziehungen so erleben. Weil sie unseren Glauben nicht teilen, werden sie manche Entscheidung, die wir treffen, nicht nachvollziehen können, nicht verstehen können. Sie werden vielleicht seltsam finden, manche Priorität, die wir setzen. Und das ist etwas, was wir aushalten müssen. Das müssen wir durchziehen. Denn das, was Gott von uns will, ist immer wichtiger. Aber auch wenn wir keine Kompromisse machen dürfen, was unseren Glauben betrifft, so haben wir eben dennoch die Verantwortung, ja, unsere Eltern vielleicht, Ehepartner oder wer auch immer das dann ist, ihnen mit Respekt und Achtung zu begegnen. Dazu sind wir auch gerufen als Gotteskinder. Und das ist etwas, was wir hier sehen bei Mose. Er sagt zu Jethro: Lass mich doch gehen, dass ich wieder zu meinen Brüdern komme, die in Ägypten sind, und sehe, ob sie noch leben. Er versteht sich als Israelit, das ist schön, er hat diese Identität, seine Brüder sind es. Und trotzdem, es gibt ja auch ein Problem bei dieser Aussage, vielleicht ist dir das aufgefallen. Es hört sich so an, als würde Mose aus reiner Neugier mal wieder zurückkehren. Ich will mal sehen, ob die noch leben, wie es denen so geht. Aber eigentlich geht er ja, weil er den klaren Ruf Gottes gehört hat. Und so kann man sich fragen, warum sagt er denn hier nicht die ganze Wahrheit, der Mose? Nun, ich weiß es nicht, möglicherweise vielleicht deshalb, weil er selbst noch ein Stück weit so am Zweifeln war, ob das alles, was er von Gott vernommen hatte, ob das wirklich wahr ist. Ich kann mir das gut vorstellen, dass er wie so viele Menschen noch ein bisschen schwankte zwischen Glaube und Unglaube. Dass er auch nicht ganz entschlossen war. Aber doch, trotz aller Zweifel, die er vielleicht hier gehabt hat, trotz aller Zweifel geht er schließlich nach Ägypten. Er geht den Weg. Er geht den Weg, den Gott ihm aufgetragen hat. Und das ist das, was am Ende zählt. Das ist das, was am Ende auch entscheidend ist. Das ist das, was auch am Ende bei uns zählt, bei dir und mir zählt. Du magst vielleicht auch in der einen oder anderen Situation hin und her gerissen sein. Du weißt vielleicht einerseits ganz genau, was Gott von dir will. Oft ist das ja eigentlich gar nicht so das Problem. Wir wissen das oft ganz gut, was Gott von uns will. Aber auf der anderen Seite, auf der anderen Seite fühlen wir uns vielleicht nicht so ganz gut dabei, nicht so ganz wohl dabei. Du weißt vielleicht, um mal irgendein Beispiel zu erwähnen, wie richtig es wäre, einen Teil deines Lohnes auch für Gottes Sache zur Verfügung zu stellen. Aber du hast die Furcht, dass es für dich nicht mehr reichen möge, wenn du das tust. Oder du weißt vielleicht, dass es jetzt eigentlich richtig wäre, in dieser einen Situation, ja, deinen Fehler offen zuzugeben. Aber du befürchtest schlimme Konsequenzen. Du weißt, was richtig ist, wozu Gott dich ruft, und du bist trotzdem irgendwie so innerlich ausgebremst. Vielleicht kennst du das. Und du bist hin und her gerissen und du merkst, die Zweifel sind in deinem Herzen. Und es kann vielleicht auch sein, dass diese Zweifel gar nicht weggehen, sondern dass sie bestehen bleiben, dass die Unsicherheit bleibt. Und doch ist es am Ende nicht entscheidend, ob wir hier noch Zweifel in unserem Herzen haben oder Zweifel in unseren Gedanken haben, sondern am Ende ist entscheidend, dass du tust, wozu Gott dich gerufen hat, mit welchem inneren Gefühl auch immer. Überwinde die Zweifel, schieb das ungute Gefühl beiseite und tue vielleicht, ja mit zitternder Hand, mit Schweiß auf der Stirn, tue das, wovon du weißt, dass Gott dich dazu ruft, dass das das Richtige ist. Denn am Ende zählt das, was du tust, dass du, ja wie Mose, gehst. Und du darfst dich auch trauen. Du darfst hier auch Mut haben. Schauen wir nochmal auf Mose. Er war nicht alleine, als er gehen sollte. Er hatte nicht nur seine Familie bei sich, als er auf Gottes Wort hin loszog, und so haben wir ja auch Glaubensgeschwister, die uns unterstützen, das ist auch wichtig. Nein, vor allen Dingen hatte Mose hier auch den Stab Gottes in der Hand. Er hatte den Stab Gottes, als er loszog. So nahm denn Mose seine Frau und seinen Sohn und setzte sie auf einen Esel und zog wieder nach Ägyptenland und er nahm den Stab Gottes in seine Hand. Mit Gottes Stab würde er die Wunder vollbringen, die Gott ihm angekündigt hatte. Später würde Gottes Stab noch viel größere Wunder bewirken, bis hin zur Teilung des Roten Meeres. Dieser Stab Gottes, er war aber kein Zauberstab, ne, also so wie wir uns das vielleicht jetzt wünschen würden. Nein, was dieser Stab Gottes symbolisierte, das ist etwas, wozu auch wir Zugang haben. Denn dieser Stab Gottes, er ist eigentlich das sichtbare Symbol der Kraft Gottes. Er ist das sichtbare Symbol der Kraft Gottes. Und Gottes Kraft ist ja nichts, was Fernes von uns. Gottes Kraft ist uns zugänglich durch das Kreuz Jesu. Das Kreuz Jesu ist es ja. Nicht spektakuläre Wunder, sondern das Kreuz Jesu ist es, dass Gottes rettende Kraft so für uns ist. Und im Evangelium, in dieser frohen Botschaft von Jesu stellvertretendem Sterben am Kreuz, da finden wir Gottes Kraft. Denn dort am Kreuz hat Gott ja den größten Exodus aller Zeiten bewirkt. Dass wir Menschen frei werden können. Dass wir befreit werden aus der Sünde hin zur Freiheit, zur Beziehung mit Gott selbst. Und diese rettende Kraft Gottes, sie steht dir bei. Sie steht dir zur Verfügung, wenn du auf Jesus vertraust. Der Heilige Geist wirkt das in uns. Er wirkt mit der gleichen Kraft in uns, so steht es im Neuen Testament, mit der er die Auferweckung Jesu Christi bewirkte. Mit dieser Kraft, die den Tod überwinden konnte. Sie hilft dir auch in der Nachfolge. Sie hilft dir auch, wenn du Mut brauchst, wenn du Entschlossenheit brauchst, wenn du diese Entschlossenheit brauchst, das Richtige zu tun, was manchmal so schwierig erscheint. Wenn du diese Kraft brauchst, das zu tun, von dem du weißt, dass es das Richtige ist, dass Gott dich dazu ruft. Etwas Drittes, und jetzt wird es wirklich ein bisschen seltsam, eine Sache von Leben und Tod oder wie Gott uns rettet, eine Sache von Leben und Tod. Was als nächstes nämlich geschieht, das ist wirklich sehr, sehr eigenartig. Und das ist so ein Beispiel dafür, wie schwierig manchmal auch das Alte Testament ist. Als Mose unterwegs in der Herberge war, er übernachtet irgendwo, kam ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten, lesen wir in Vers 24. Der Herr Gott kam ihm entgegen und wollte ihn töten. Gerade jetzt, als Mose endlich geht, als Mose endlich diesen Weg zurückgeht zu den Israeliten, um seinen Auftrag zu erfüllen, jetzt kommt Gott und will ihn töten? Warum? Und warum jetzt? Was ist denn da los? Am Dornbusch, wo Mose so widerspenstig war, ja, das hätte man vielleicht verstanden, ne? Aber jetzt? Jetzt geht er doch endlich. Welchen Grund hat Gott also, dass er Mose, der ja auch sein Volk befreien sollte, er war doch irgendwie wichtig, er hatte doch eine Aufgabe für ihn. Welchen Grund hat er jetzt, diesen Mose zu töten? Wenn man diese etwas schwierigen Verse liest, dann kann man eigentlich nur einen Grund erkennen, es muss damit zusammenhängen, dass Mose seinen Sohn nicht beschnitten hatte. Wir lesen dann nämlich, da nahm Zipporah, das war die Frau Moses, da nahm Zipporah einen scharfen Stein und beschnitt ihrem Sohn die Vorhaut und berührte damit seine Scham und sprach, du bist mir ein Blutbräutigam. Da ließ er von ihm ab, sie sagte aber Blutbräutigam um der Beschneidung willen. Interessant ist erst einmal, wieder einmal, wie schon ganz zu Beginn des Lebens Moses, ist es eine Frau, die ihn hier rettet. Indem Zipporah kurz entschlossen, sie hat offenbar das Problem sofort begriffen. Es ist ja häufig so, die Frauen haben eine schnellere Auffassungsgabe. Also nachdem sie hier den gemeinsamen Sohn beschnitt und mit der entfernten Vorhaut den Mose berührte, sehr seltsam, ja, rettete sie dem Retter Israels das Leben. Was Mose das Leben rettete, war die Beschneidung seines Sohnes. Weil Mose das versäumt hatte. Deswegen attackiert Gott ihn hier. Deswegen konnte auch nur die Beschneidung seines Sohnes sein Leben retten. Aber warum war das so wichtig? Warum war das so wichtig? Ich meine, denken wir zurück an diese Berufungsgeschichte. Also Mose, da am Dornbusch, er argumentiert mit Gott, er diskutiert mit Gott, er bringt Argument um Argument, warum bloß nicht er gehen soll. Ausrede um Ausrede. Und Gott ist geduldig. Er lässt das alles mit sich machen. Mit großer Geduld redet er mit Mose. Aber Beschneidung ist offensichtlich ein ganz anderes Thema. Das ist offensichtlich eine Sache von Leben und Tod. Nur warum? Nun, die Beschneidung, sie war das Zeichen dieses Bundes, den Gott mit seinem Volk Israel geschlossen hatte. Es war schon Abraham ja aufgetragen worden. Und wenn Mose nun Gott dienen sollte, ja, dann musste er natürlich hier auch mit gutem Vorbild vorangehen und auch an dieser Stelle gehorsam sein. Wie könnte er Israels geistlicher Führer sein, wenn er nicht einmal der geistlichen Verantwortung für seine Familie gerecht wird? Wie könnte er die Verantwortung tragen für so ein großes Volk, wenn er nicht einmal in diesen absoluten Basics der damaligen Zeit Gott gehorsam war? Das ist so vielleicht, wie wenn man heute Ältester sein will und ja nicht einmal der Verantwortung für seine Familie gerecht wird. Oder wenn man Pastor sein will und sich nicht einmal von den gröbsten Sünden irgendwie losreißen kann. Nicht ohne Grund nennt das Neue Testament ja auch solche Dinge als Qualifikationsmerkmal für Leitungsverantwortung, für das Ältestenamt zum Beispiel. Also es geht an dieser Stelle sicherlich um Vorbild und Gehorsam. Gott, es ist wichtig, dass wir seinem klaren Wort folgen. Und so hätte Moses Fehler ihm hier fast das Leben gekostet. Erst die Berührung mit der abgetrennten Vorhaut seines Sohnes rettet ihn. Und ich glaube, dass dieser eigentümliche Vorgang etwas Wichtiges andeutet. Wir lesen im Hebräerbrief: Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Wofür es später Tieropfer gab. Und wofür es noch sehr viel später dann, ja, den stellvertretenden einmaligen Tod Jesu Christi gab, das geschieht hier gewissermaßen durch die Beschneidung von Moses Sohn. Gott wollte nicht den Mose töten, das war ja nicht sein Ziel. Aber er wollte ihm schon seine Sünde zeigen. Er wollte ihm die Folgen dieses Ungehorsams so vor Augen malen und ihn dazu bringen, auch sein Wort umzusetzen. Und dann, als das geschieht, durch Zipporah wird Gottes Zorn bedeckt durch das Blut der Beschneidung und es ist Friede. Natürlich, was hier geschieht, das war kein vollständiges Opfer. Es war sehr klein, geradezu winzig. Und doch in seiner Gnade nimmt Gott das an. Denn ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Hebräer 9, dieser Grundsatz. Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Also so verrückt auch diese Begebenheit hier ist, sie zeigt uns doch ein Stück weit diesen Weg zur Erlösung. Den Weg zur Erlösung. Wir alle sind ja Sünder, weil echter und vollständiger Gehorsam, das ist Gott sehr wichtig und uns unmöglich. Und wie Mose, so versagen wir auch genau darin, Gott immer gehorsam zu sein, seine Gebote umfassend zu leben. An der einen Stelle, an der anderen Stelle, ja, Beschneidung ist für uns kein Thema mehr, aber da gibt es ja genug andere Punkte. Und es gibt nur einen Weg, um vor diesem ewigen Tod, vor Gottes Zorn, der hier ja plötzlich über Mose kommt, gerettet zu werden. Und dieser Weg, er hat mit Blut zu tun. Er hat mit Blutvergießen zu tun. Denn ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Hebräer 9. Und genau das hat Jesus ja für uns getan. Sein Blut vergossen. Ein vollkommenes Opfer gebracht, indem er sein Leben dahingab. Darin zeigt sich seine große Liebe. Darin zeigt sich diese große Liebe, die Gott zu uns hat. Indem er seinen Sohn gibt und dieser Sohn an unserer Stelle stirbt, nimmt er Gottes Zorn auf sich, die Sünde auf sich und schafft Frieden. Echten Frieden. Den, Jesus, heißt es im Römerbrief, hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut zur Erweis seiner Gerechtigkeit. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, wird durch seinen Tod am Kreuz mit Gott versöhnt. Er wird gerettet. Und ein anderer Weg ist da nicht da. Einen anderen Weg gibt es nicht. Denn ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Hebräer 9. Glaubst du also an ihn? Vertraust du auf ihn? Zurück in Ägypten, oder warum wir Gott auch vertrauen können, wir gucken noch kurz auf den Schluss. Nach diesem seltsamen Ereignis kann Mose seine Reise fortsetzen und er geht nach Ägypten, er kommt dort an, er trifft auf Aaron, wie von Gott versprochen. Sie gehen gemeinsam zu den Ältesten des Volkes. Mose überbringt durch Aaron die Botschaft, die Gott ihm gegeben hatte, und er tut die Zeichen, die Gott ihm gegeben hatte. Und im letzten Vers, Vers 31, heißt es dann ganz schlicht, und das Volk glaubte. Sie sind überzeugt davon, dass Gott diesen Mose als Retter gesandt hat. Also wir könnten auch zusammenfassen, diese letzten Verse, in Ägypten ist erstmal alles wunderbar. Keine der Befürchtungen von Mose trifft ein. Im Gegenteil, alles geschieht genauso, wie Gott es verheißen hatte. Gott hält Wort. Und ich glaube, wir erkennen hier daran auch etwas Wichtiges. Der eigentliche Kampf, den auch wir zu führen haben, der ist oftmals die Frage, ob wir, obwohl wir Zweifel haben oder vielleicht ein ungutes Gefühl haben, ob wir Gott gehorchen wollen oder nicht. Das ist der eigentliche Kampf, den es zu kämpfen gilt. So wie bei Mose damals diese Frage, gehe ich jetzt oder bleibe ich lieber doch in der Wüste? Wenn wir hier einmal die Entscheidung getroffen haben, wenn wir hier Gottes Ruf zum Gehorsam gehört haben und ihm folgen, dann ist die größte Hürde erst einmal genommen. Denn dann befinden wir uns auf Gottes Weg. Und wenn wir uns auf Gottes Spur befinden, dieser Spur folgen, dann wird er uns auch helfen, zur Seite stehen und segnen, dann ist er gegenwärtig. Wenn die Entscheidung für Gott, seinem Weg zu folgen, erst einmal getroffen ist und umgesetzt wird, dann geht es oftmals viel leichter. Ich glaube, das ist auch die Erfahrung, die wir schon gemacht haben. Denn der eigentliche Sieg, der ist bereits errungen. Das ist im Grunde wie bei so einer Bremse. Wenn du da auf der abschüssigen Straße stehst und die Bremse ist angezogen, dann kommst du nicht voran. Aber wenn du die Bremse einmal löst, ja, dann läuft es. Dann läuft es und dann fährst du und es kommt voran und es geht immer weiter. Also wir kommen zum Schluss. Warum liebt uns Gott? Diese Frage hatte ich ja am Beginn so aufgeworfen. Weil er muss? Weil er gar nicht anders könnte, weil wir es verdient hätten? Nein. Letztendlich, weil er es will. Weil er es will. Einfach, weil er es will. Weil Gott in seiner freien Entscheidung beschlossen hat, uns zu lieben. Und weil Gott uns dann daraufhin in Jesus einen Weg geöffnet hat, zu Gottes Söhnen und Töchtern zu werden. Daran sehen wir das. Dazu hat er uns befreit. Dazu hat er uns gerufen. Dazu hat er uns gerettet. Und darum lass dich nicht entmutigen, Gott zu folgen. Überwinde die Zweifel, die in deinem Herzen sind. Schieb das ungute Gefühl, was du manchmal hast, einfach mal zur Seite. und tue das Richtige, was du längst erkannt hast, wozu Gott dich ruft. Vertraue da seinen Wegen, denn er wird mit uns gehen. Amen.